Noch einen guten Morgen ins Online-Meeting und nach Adelberg. Ich freue mich heute wieder, Gottes Wort weitergeben zu dürfen, wieder aus dem Markus-Evangelium, wie gewohnt, Kapitel 6. Ja, das letzte Mal vor 2 Wochen, da war, nochmal zur Erinnerung, da war Thema die Aussendung der 12 Apostel. Ja, als Jesus das erste Mal sie losgeschickt hat, dass sie allein, also nicht allein, aber in 2er-Teams ohne ihn selbst losziehen und predigen, damals auch Wunder tun, war natürlich Hauptzweck, diese Botschaft ins Land zu tragen, das Evangelium, ja, damals noch nicht in vollem Umfang offenbart und doch das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt das Evangelium. Er hatte sie ausgesandt und wir hatten uns da auch damit beschäftigt. Ja, nicht alles, was dort steht, können wir jetzt 1:1 übertragen, aber doch so zumindest mal grundsätzlich, ja, jeder, der sich Christ nennt, darf sich auch von Christus ausgesandt sehen. Ja, wir haben das am Ende vom Matthäus-Evangelium, Matthäus 28, 18 bis 20, ich lese es in Kürze vor. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Geht nun hin. Ist die Aufforderung, geht hin und macht zu Jüngern. Und davon darf sich jeder, der sich Christ nennt, angesprochen fühlen. Jeder, der an Christus glaubt, darf sich als einen Gesandten Christi betrachten, darf sich aufgefordert sehen, auch anderen von Christus, vom Evangelium zu erzählen, dass Jesus kam, um für die Sünden der Menschen zu sterben und dass wir durch den Glauben daran freie Vergebung erhalten können. Auch wir dürfen uns als Gesandte sehen. Und auch die Jünger waren damals Gesandte und sie gingen los. Und sie durften damals, ja, diese Reise war bestimmt sehr prägend, sehr lehrreich, aber auch sehr ermutigend, ja. Wir lesen das, wenn sie zurückkommen, dass da ziemlich viel Begeisterung da ist. Ja, da war bestimmt auch Ablehnung, aber vielen Leuten durften sie predigen, wurden in vielen Dörfern aufgenommen und haben zu zahlreichen Menschen gepredigt. Das ist eine tolle, ermutigende Erfahrungen, die sie damals gemacht haben. Ich hoffe, jeder, der, ja, der Christ ist, hat selbst auch diese Erfahrung schon gemacht, wie ermutigend das sein kann, wenn man hingeht und da wirklich man merkt, hey, das sind vorbereitete Herzen und ich kann von Christus Zeugnis geben. Aber wer das natürlich schon versucht hat, weiß auch, dass es nicht immer so läuft. Wir haben nicht immer zu erwarten in der Welt auf Annahme zu stoßen. Und ich denke, gerade um dieses Gleichgewicht, ich bin überzeugt mit vielen Auslegern, um dieses Gleichgewicht zu schaffen, gibt uns Markus nun die nächste Geschichte. Ja? Diese Geschichte, die wirkt so ein bisschen aus dem Zusammenhang gegriffen, aber sie soll eben genau das zeigen, wie kann es dem Knecht Gottes auch ergehen, wenn er in die Welt geht und treu sagt, was Gott sagt. Wir werden uns heute die Geschichte der Hinrichtung von Johannes dem Täufer anschauen. Diese Geschichte geschah nicht genau in dieser Zeit, es ist mehr ein Rückblick, der hier stattfindet. Aber Markus hat sich bewusst entschieden, uns hier das zu erzählen. Uns hier diese Geschichte zu geben, die dieser Aufbruchsstimmung von der Aussendung der 12 Jünger erstmal einen realistischen Dämpfer verpasst. Dass das Evangelium in der Welt durchaus auf sehr viel Widerstand stoßen kann und wird. Diese Geschichte möchte ich euch heute mit euch anschauen und ja, zu Beginn habe ich mich schon ein bisschen gefragt, ja okay, was soll unser Einsatz aber direkt damit anfangen? Ja, ich meine, also ich bin guter Zuversicht, dass keiner hier zu erwarten hat, in der kommenden Woche für sein Zeugnis für Jesus enthauptet zu werden. Davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. Und doch, glaube ich, können auch wir etwas wirklich für unser Leben hieraus lernen. Ja, auch wirklich, dass das in unsere Lebensrealität spricht, uns damit zu beschäftigen, was es bedeuten kann, ja, was dem Knecht Gottes auch widerfahren kann, wenn er in dieser Welt treu ja, Gottes Wort weitergibt. Das sehen wir eben an der Geschichte von Johannes. Und ich habe mir 4 Punkte aufgeschrieben, mit denen wir durch den Text durchgehen. Ich werde nicht alles auf einmal lesen, sondern Stück für Stück. Aber die 4 Punkte sind also, was dich als Diener des Herrn in der Welt treffen könnte. Nummer 1, dass du aneckst. Dann, dass du respektiert wirst. Dann, dass du gehasst wirst. Und drittens, dass du keine Ehre bekommst. Oder dass dir keine Ehre bleibt. Genau, und in diesem, das ist so der Gedankenfaden, mit dem ich heute durch diesen Text durchgehen will. Ich möchte beginnen, indem ich jetzt erstmal die Verse 14 bis 16 lese, die uns die Einführung gibt, wie Markus jetzt überhaupt auf diese Geschichte kommt. Dort schreibt er Folgendes. Und der König Herodes hörte das. Und mit das meint er, ja eben, dass eben dort eben von dieser Aussendung, von diesem Mann und diesen Jüngern, die eben jetzt durchs Land ziehen. Und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt und er sprach, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden, darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder andere aber sagten, er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Als das Herodes hörte, sprach er ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist aus den Toten auferstanden. Das ist der Hintergrund, den Markus nutzt, um uns gleich von Johannes dem Täufer zu erzählen. Also, wie gesagt, diese Aussendung der 12, das hat nochmal die Bekanntheit, das haben Jesus drastisch angehoben. Ja? Auf einmal waren es 7 Trupps, die durch Galiläa unterwegs waren. Und nun schafft es, ja, diese Nachricht sogar bis vor den König, den Landesfürsten. Herodes. Und Herodes hört auch, dass verschiedene Theorien kursieren. Wer ist denn das, der da jetzt unterwegs ist, der solche Wunder tut? Und es gibt die Theorie, dass es Elia ist, der ja auch vorhergesagt wird. Oder es gibt die Theorie, dass ein anderer Prophet aus dem Alten Testament von den Toten auferstanden ist. Oder eben die Theorie, dass es einfach ein neuer Prophet ist. Aber Herodes hat eine eigene Überzeugung, was es damit auf sich hat. Herodes ist überzeugt, nee, ich bin überzeugt, das ist Johannes der Täufer, der von den Toten auferstanden ist. Und für diese Überzeugung hat er auch einen Grund, denn das war bestimmt die Theorie, vor der er am meisten Angst hatte. Denn wie er hier auch sagt, er selbst hatte diesen Mann enthauptet. Ja, und wenn es so ist, dass ein Mann Gottes von den Toten aufersteht und auf einmal Wunderkräfte hat und er ihn umgebracht hat, dann war möglicherweise seine Furcht, okay, dann habe ich jetzt vielleicht auch den Zorn und die Rache Gottes zu erwarten. Das war, ja, ist gut möglich, dass das so in etwa die Theologie des Herodes war. Er hatte Angst. Aber diese Gedanken des Herodes nutzt jetzt eben Markus, um uns ausführlich diese Geschichte zu erzählen. Ja, wie Johannes der Täufer zu Tode gekommen ist. Und ich lese die Verse 17 bis 19, die uns darin weiteren Einblick geben. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn im Gefängnis binden lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte es nicht. Bis hierhin mal. Ja, der Hintergrund ist eben diese Geschichte mit dieser Herodias. Was hier uns in sehr kurzen Worten beschrieben wird, darüber hat glücklicherweise der jüdische Geschichtsschreiber Josephus damals etwas mehr geschrieben. Aber vorab ist es erstmal noch interessant zu betrachten, wer ist eigentlich dieser Herodes, denn diesen Namen treffen wir sehr häufig im Neuen Testament, aber leider oftmals sind damit, oftmals sind damit unterschiedliche Männer beschrieben. Der, an den man in der Regel als erstes denkt, ist Herodes der Große. Das ist der Mann, der König war bei der Geburt von Jesus und der auch diesen Kindermord angeordnet hat. Ja, also als er hörte, dass ein König geboren, ließ er eben im Raum Bethlehem alle kleinen Kinder umbringen. Das passte auch zu dem, wie dieser Mann war. Es war ein sehr grausamer und paranoider Mann, der sogar eine seiner Frauen und zwei seiner Söhne hinrichten ließ im Ringen darum, seine Macht zu behalten. Aber der ist hier nicht gemeint. Ja, der starb schon 4 vor Christus. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass unsere Zeitrechnung nicht ganz stimmt. Ja, also Jesus wurde wahrscheinlich nach unserer Zeitrechnung eigentlich schon 6 Jahre früher geboren. Das wurde erst später zurückgerechnet. Aber jedenfalls dieser Herodes, der Große, der ist mittlerweile längst tot. Und einer seiner 10 Söhne, Herodes Antipas, hat einen Teil seines Gebietes, nämlich Galiläa, auch als Herrschaftsbereich bekommen. Und das ist eben der Mann, den wir hier jetzt vor uns haben. Herodes Antipas, er regierte von 4 vor Christus bis 39 nach Christus, also eine lange Zeit, über Galiläa. Den haben wir jetzt vor uns. Und was ist die Hintergrundgeschichte? Dieser Herodes Antipas hat einmal seinen Bruder in Rom besucht. Ja, dieser Bruder hieß Philippus. Der war kein König, der war einfach ein normaler Bürger. Und er besuchte ihn und bei diesem Besuch gefiel ihm etwas bei ihm ganz besonders gut, nämlich seine Frau, die Herodias. Und diese Herodias, der gefiel die Vorstellung, einen König zum Mann zu haben. Und deshalb machen die zwei tatsächlich, dass sie beide sich von ihren bisherigen Ehepartnern kürzerhand scheiden ließen und einander heirateten. So einen Verwandtschaftsbesuch möchte man nicht haben. Ja? Also die zwei heirateten und nicht nur, dass zwei Scheidungen dem vorausgingen, nicht nur, dass es die Frau seines Bruders war, die er ihm ausspannte, es war sogar noch ein Verwandtschaftsverhältnis da, nämlich diese Herodias war die Tochter eines der Brüder dieser zwei. Ja. Also es war gleichzeitig die Schwägerin und die Nichte, die Herodes sich hier zu seiner Frau machte. Also doppelter Inzest, doppelter Ehebruch. Und drittens, weil er seine Frau deshalb auch verstoßen hatte, das war die Tochter eines Königs, eines an Galiläa angrenzenden Herrschaftsgebietes, entstand sogar ein Krieg daraus, den Herodes stark verlor. Also das war der Hintergrund dieser Ehe. Doppelter Inzest, doppelter Ehebruch und ein Krieg, bei dem viele Menschen ums Leben gekommen sind. Es war natürlich ein Skandal damals. Und dieser Inzest war auch ganz wörtlich verboten, 3. Mose 20, 21. Dort war es wörtlich verboten, dass man nicht die Frau seines Bruders nehmen darf. Es war also durch und durch sündig, diese Ehe. Und Johannes, der damals eine große Hörerschaft hatte, der wusste 2 Dinge. Erstens, dazu kann ich nicht schweigen. Und zweitens, das kann Probleme geben. Dazu kann ich nicht schweigen, aber auch das kann Probleme geben. Damit könnte ich anecken. Da war er sich gewiss. Und ich denke, solche Situationen kennt auch jeder Christ über die Zeit. Ja, dass er in eine Situation kommt, wo er merkt, okay, jetzt muss ich reden, aber auch das kann Probleme geben. Das können kleine und große Dinge sein. Zum Beispiel, wenn dein Chef zu dir sagt, oh, du hast das Teil kaputt gemacht, weißt du was, wir schreiben einfach, das kam schon kaputt her, das erfährt gar niemand weiteres und dann bekommen wir das Geld zurück. Ja, also du wirst zur Lüge angestachelt. Ja, und auch da solltest du wissen, okay, jetzt muss ich reden, das kann ich nicht machen, aber auch, das könnte Probleme geben. Oder ein anderes Beispiel, vielleicht, man sitzt im Kreis der Kollegen und irgendeiner sagt auf einmal etwas wie, aber wisst ihr, wenn sich zwei Menschen lieb haben, ob jetzt Männlein oder Weiblein, dann wird es dem lieben Gott doch egal sein, wie die zusammenleben. Oder Hauptsache, man hat sich lieb. Auch das eine Situation, wo man als Christ eigentlich weiß, okay, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Aber auch, das könnte Probleme geben. So eine Situation, der wir jetzt erstmal gar nicht so fern sind, auch wenn es bei uns natürlich in viel kleinerer Größenordnung geschieht. Aber wir sehen bei Johannes, er war bereit, diesen Schritt zu gehen. Er war bereit anzuecken. Und auch wir müssen diese Bereitschaft entwickeln, die Bereitschaft anzuecken. Das kann uns in der Welt geschehen. Johannes hatte gelernt, was Jesus in Matthäus 10 seinen Jüngern mitgab. Matthäus 10, Vers 28, dort sagt Jesus: Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Also im Grunde, fürchtet Gott und nicht Menschen, denn Gott ist der mächtigere und größere von beiden. Und das soll nicht heißen, hab panische Angst, in die Hölle zu kommen, aber es zeigt einfach die Macht und Größe Gottes. Sei dem treu. Natürlich, grundsätzlich ist das auch etwas, was uns zur Bekehrung ruft, ja. Denn das ist das Urteil, was über jeden unbekehrten Sünder ausgesprochen ist, die Hölle, wirklich ein ewiges Verderben. Aber auch selbst wenn du ja weißt, okay, ich habe die Vergebung, ja, ich weiß, Christus ist für mich gestorben, ich habe das im Glauben angenommen, ich weiß, ich werde nicht zur Hölle fahren, so sollte doch der Gedanke an die Größe Gottes, sollte uns auch die Gnade Gottes uns lernen, ihn zu fürchten, ihn mehr zu fürchten als die Menschen. Und deshalb eher bereit sein, bei Menschen anzuecken, als bei Gott. Deshalb haben wir auch zum Einstieg gesungen, ist Gott für mich so trete, gleich alles wider mich. Johannes ist uns ein Vorbild daran, auch wenn das natürlich niemand von uns mag, und auch ich kann nicht sagen, dass ich leider, ja, dass ich eben nicht immer geredet habe, wo ich wusste, okay, jetzt sollte ich reden. Und vielleicht geht es dir auch so. Und ja, auch dafür gibt es Vergebung. Aber lassen wir uns von Johannes anspornen, Gott mehr zu fürchten als die Menschen und bereit sein zu sprechen, wenn es dran ist. Also das Erste, was du in der Welt erwarten kannst, dass du aneckst. Das Nächste ist jetzt aber eher überraschend daraufhin. Ja? Denn ja, Johannes wurde gefangen genommen und trotzdem lesen wir in Vers 20 Folgendes. Denn Herodes... Also, ich lese 19 und 20. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte es nicht. Warum? Denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er bewachte ihn und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Das kommt jetzt überraschend, oder? Wir wissen aus dem Parallelbericht in Matthäus 14, dass Herodes am Anfang schon auch wirklich die Wut gepackt hat und er ihn am liebsten gleich umgebracht hätte und es nicht getan hat, weil er Angst hatte vor der jüdischen Bevölkerung. Aber wir lernen hier, dass sich dieser Zorn mit der Zeit gewandelt hatte. Dass dieser Herodes eine gewisse Ehrfurcht vor diesem Johannes entwickelte. Eine Ehrfurcht vor dieser Aufrichtigkeit, Geradheit und Heiligkeit. Herodes war definitiv kein gottesfürchtiger Mann, aber er hatte einen gewissen Gottesglauben, was wir auch daran sehen, dass er denkt, jemand könnte von den Toten auferstehen. Und er hatte Ehrfurcht vor der Gottesfurcht, auch wenn er sie nicht für sich haben wollte. Ja, wir lesen hier, wenn wir von unten nach oben gehen, erstens, er hörte ihn gern. Das zeigt uns allein schon, dass er ihn immer wieder zu sich kommen ließ, als Johannes gefangen saß. Ja. Oder vielleicht gab er auch einfach Johannes die Möglichkeit zu predigen. Wir wissen aus anderer Stelle auch, dass die Jünger des Johannes die Möglichkeit hatten, zu ihm zu kommen, während er gefangen war. Also er muss auf jeden Fall mit der Zeit erleichterte Haftbedingungen genossen haben. Herodes hörte ihm zu. Er gehorchte ihm sogar in manchem, leider nicht in allem, aber in manchem. Und er fürchtete ihn und letztlich beschützte er ihn. Ja? Denn Herodias ja, konnte ihn eben deshalb nicht töten, weil eben Herodes das verhinderte. Ja, er bewachte ihn, heißt es. Möglicherweise war er sogar deshalb noch in Gefangenschaft, irgendwann mehr als schutzhaft als strafhaft. Ja. Und das wirkt vielleicht etwas paradox, aber das ist tatsächlich etwas, was immer wieder passiert, dass auch die Ungläubigen und ja, die Gott nicht fürchten, trotzdem eine gewisse Ehrfurcht vor der Gottesfurcht bekommen. Ja. Und da gibt es eine andere Geschichte dazu, die mir wieder eingefallen ist, die das sehr eindrücklich ist, von einem Mann aus der englischen Reformation, der den Namen trug Hugh Latimer oder manchmal auch als im Deutschen als Hugo Latimer wiedergegeben. Dieser Mann war ein Geistlicher zur Zeit der Reformation in England und wurde gläubig an das wahre Evangelium und fing an, das zu predigen in England. Und er war ein sehr feuriger Prediger und wurde bekannt in England. Und zu dieser Zeit damals war Heinrich der VIII. König von England. Das war ein sehr gottloser Mann, ähnlich wie Herodes. Aber er förderte die Reformation, teilweise allerdings eher aus selbstsüchtigen Gründen, wo ich nicht näher darauf eingehen möchte. Und er hatte auch eine gewisse Hochachtung vor diesem Mut von diesem Mann und engagierte sich den als Hofprediger. Das heißt, Latimer durfte auf einmal am Königshof predigen sonntags. Und nun kam es aber, dass an einem Sonntag es Latimer besonders am Herzen lag, in der Predigt offen alle Sünden des Königs zu nennen und anzuprangern. Also eine ganze Predigt nur die Sünden dieses Königs genannt und verurteilt, Stück für Stück. Und natürlich waren alle davon relativ geschockt und der König am meisten. Und danach rief der König den Latimer zu sich und sagte ihm in etwa, also dein Mut in allen Ehren, aber heute bist du zu weit gegangen. Und wenn dir dein Leben etwas lieb ist, dann gebe ich dir die Chance, am nächsten Sonntag alles zu widerrufen, was du heute gesagt hast. Und das sprach sich rum und dementsprechend war auch am nächsten Sonntag die Kirche brechend voll. Und Latimer ging nach oben und alle waren gespannt, was er nun tun würde. Und Latimer begann diese Predigt mit ein paar Worten, die er quasi an sich selbst richtete, indem er sagte, Latimer, gedenke, vor wem du heute predigst, vor Heinrich dem VIII., dem König von England, der die Macht und Befugnis hat, dein Haupt von deinem Kopf zu nehmen. Und sagte dann aber nochmal zu sich, Latimer, gedenke, vor wem du heute predigst, vor Gott dem Höchsten, der Macht hat über die Könige der Erde. Und daraufhin wiederholte er die Predigt vom letzten Sonntag und verschärfte sie sogar noch in Teilen. Und alle waren geschockt und der König ließ ihn zu sich bringen und fragte ihn, wie konntest du das tun, mich ein zweites Mal so bloßzustellen vor den Menschen? Daraufhin fiel Latimer auf die Knie und sagte, das war ich Gott, meinem höchsten König und auch meinem irdischen König schuldig. Daraufhin hob der König ihn auf, umarmte ihn und sagte, gut zu wissen, dass ich wenigstens einen treuen Untertan habe. Das ist eine recht verrückte Geschichte, aber die dieser hier sehr ähnlich ist. Ja. Also es kann selbst den Menschen, die Gottesfurcht nicht für sich wollen, oftmals, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, sogar Ehrfurcht einflößen. Dass wenn man zu seinen Überzeugungen steht, dass die Leute merken, okay, ja, ich teile das zwar nicht, aber das ist zumindest ein, auf den ich bauen, auf den ich setzen kann. Denn jeder weiß, dass Unehrlichkeit und ja dergleichen und Heuchelei nichts Gutes ist. Es kann tatsächlich passieren, dass wenn wir treu zum Herrn stehen, dass wir dafür sogar ein gewisses Maß an Hochachtung empfangen. Das sollte uns, denke ich, zwei Dinge lehren. Zum einen sollte uns das Vertrauen geben, dass Gott ihm auch zeigen, dass Gott fähig ist, uns auch wirklich die Herzen von wirklich gottlosen Menschen zuzuneigen. Aber wir werden auch in der weiteren Geschichte lernen, dass das nicht das ist, worauf wir letztlich bauen sollten. Denn dieses Wohlwollen kann sich schnell ins Gegenteil verkehren. Und so kommen wir zum nächsten Punkt. Was du als Knecht des Herrn in der Welt erwarten kannst, dass du gehasst wirst. Und das war eben hier die andere Person, die Herodias. Die Frau von Herodes hatte eben nichts übrig für Gottes Furcht. Ihre ganze Geschichte zeigt, dass die treibende Kraft in ihrem Leben Geltungssucht war. Ja, das zeigt sich schon daran, sie war bereit, ihren Mann kurzerhand zu verlassen, nur um jemanden zu heiraten, der König war. Und später sollte ihr das sogar noch einmal zu Fall kommen, denn später wurde ihr Bruder ein auch Herrscher neben ihrem Mann und das konnte ihr Ego nicht verkraften. Daraufhin stachelte sie ihren Mann auf, ihren Bruder vor dem Kaiser zu verleumden, dass er eben verbannt wird und ihrem Mann das ganze Gebiet zufiele. Das Problem war nur, dass ihr Bruder bessere Verbindungen nach Rom hatte, ihnen zuvorkam und als Folge davon eben stattdessen unser Herodes hier mit seiner Frau Herodias verbannt wurde und ihrem Bruder das ganze Reich zufiel. Also Hochmut kommt vor dem Fall. Aber sie war eben eine Frau, die von Geltungssucht getrieben war, nichts übrig hatte für Gottesfurcht und sie hasste Johannes und wollte seinen Tod. Und wir lesen auch in den folgenden Versen nun, ich lese nun weiter, wie sie diesen Plan in die Tat umsetzte. Die Verse 21 bis 25. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen, bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er schwor ihr, was du auch von mir erbitten wirst, das will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreichs. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter, was soll ich erbitten? Diese aber sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach, ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Soweit fürs Erste. Um da mal durchzugehen, also Herodes hält eine Geburtstagsfeier. Auch wenn die Juden das damals nicht taten, war es für die Römer doch gängig. Also das ist ja doch nicht ungewöhnlich. Und wir sehen auch, das war kein kleiner Geburtstag im Kreis der Familie, sondern er lädt alles ein, was Rang und Namen hat in seinem Reich. Also ein Fest, das in erster Linie mal wieder der Selbstdarstellung eigentlich dienen sollte. Dass alle hohen Persönlichkeiten zusammenkommen, um mit ihm seinen Geburtstag zu feiern. Das Fest muss in dem Gebäude stattgefunden haben, in dem Johannes zu dieser Zeit gefangen saß. Sonst wäre der Rest nicht möglich gewesen. Und Ausgrabungen haben auch gezeigt, dass dieses Fest, dieses Gebäude auch wirklich zwei Festsäle hatte. Also das passt alles mit dem biblischen Bericht zusammen. Auch wenn das Gebäude sehr weit weg war von Galiläa, nämlich am Ostufer des Toten Meeres. Ja, Herodes gab ein Gastmahl und diese Gastmähler waren vor allem bei einem Herodes dann meistens sehr sündige Veranstaltungen. Da wurde dann sehr viel getrunken und auch auf verschiedene Arten wurde das einfach sehr gottlos. Und es ist eigentlich auch wiederum ein Zeichen für die Sittenlosigkeit des Königs, dass die Tochter des oder die Stieftochter des Königs dort tanzt vor diesen Leuten. Also das Mädchen muss wahrscheinlich so um die 14 bis 16 gewesen sein. Und es war ja wirklich eine lüsterne Gesellschaft. Das heißt, das war wirklich ganz bösartig und auch verkommen, dass es seine eigene Tochter dort nicht nur tanzen lässt, sondern dass es ihnen auch noch gefällt. Aber wir sehen auch, dass das einen tieferen Sinn hatte. Ja, denn es heißt am Anfang, als aber ein gelegener Tag kam. Ja, das kann man jetzt so und so verstehen. Entweder es war einfach ein gelegener Tag, seinen Geburtstag zu feiern, oder es war ein gelegener Tag für Herodias, die diese Sache wirklich geplant hatte. Das wissen wir jetzt nicht genau. Jedenfalls, dieses Mädchen tanzt und Herodes in seiner Prahlerei schwört ihr einen großen Wunsch zu gewähren, bis zur Hälfte seines Königreichs. Das sollte man mehr als ein Sprichwort auffassen. Ja, wir finden das auch im Buch Esther zweimal, das sagte man wohl damals so als König, um seine Gönnerhaftigkeit darzustellen. Er könnte nicht mal sein Königreich hergeben, weil ihm das nur von den Römern eigentlich anvertraut war. Ne? Er war da ja nicht mal der richtige König, sondern nur ein Vasall der Römer. Aber das wollte das Mädchen sowieso nicht. Sie geht nochmal raus, um mit ihrer Mutter zu sprechen. Also wie gesagt, entweder haben wir hier jetzt eine plötzliche Gelegenheit oder wirklich einfach, sie sprechen sich nochmal ab. Okay, was sagen wir jetzt wirklich? Und wir sehen, die Mutter sagt ganz trocken, ja, das Haupt Johannes des Täufers. Und das Mädchen geht rein, rasch mit einer Selbstverständlichkeit, die von keinem schlechten Gewissen zeugt, und erweitert das noch ein bisschen, um den König ja keinen Ausweg zu lassen. Ich will jetzt gleich das Haupt Johannes des Täufers auf einem Tablett. Also eine Formulierung, die ihm weder die Möglichkeit gibt, das jetzt aufzuschieben und dann doch fallen zu lassen und auch nicht sonst irgendwie aus der Nummer rauszukommen. Herodes steht also vor der Wahl, entweder diesem Wunsch nachzukommen und den eigentlich geschätzten Propheten hinzurichten oder eben ja das Gesicht vor dieser angetrunkenen Menge zu verlieren. Und das ist jetzt ganz interessant, denn auf einmal findet sich Herodes in einer ähnlichen Situation wieder, in der Johannes vorher war. Johannes war vorher in einer Situation, in der er wusste, okay, jetzt muss ich das Richtige tun, obwohl ich Probleme zu erwarten habe. Auf einmal steht auch Herodes in dieser Situation, in der er weiß, eigentlich sollte ich jetzt das Richtige tun. Aber sonst habe ich Probleme zu erwarten. Nämlich, dass dieser Geburtstag, der so zu meiner Ehre eigentlich stattfindet, auf einmal zu meiner Schande wird. Das ist natürlich ein viel geringeres Opfer, aber wir sehen eben, Herodes war das Gegenteil von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer fürchtete Gott mehr als Menschen und war deshalb bereit, in der Welt anzuecken. Herodes fürchtete in erster Linie die Menschen, die eigentlich seine Untergebenen waren, aber er zeigte, dass er im Herzen eigentlich völlig abhängig ist vom Urteil dieser Menschen. Das ist ganz interessant, das zeigt, dass auch die Großen der Welt eigentlich die Sklaven der Menschenfurcht sind. Ja. Tyrannen wie Herodes sind in ihrem Inneren gefangen von der Meinung der Menschen. Und so, obwohl er es nicht will, gibt er dem nach und ja, lässt Johannes enthaupten. Ich lese zu Ende 26 bis 29. Da wurde der König sehr betrübt, doch um des Eides und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, also eben Menschenfurcht, wollte er sie nicht abweisen, und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kam sie und nahm seinen Leichnam und legte ihn in ein Grab. An dieser Stelle sollte man sich auch fragen, wem gleiche ich mehr, Johannes oder Herodes? Bin ich eher bereit, die Wahrheit zu verkaufen, um mein Gesicht vor den Menschen zu wahren? Oder bin ich bereit, das Ansehen der Welt herzugeben, um der Wahrheit treu zu sein und damit bei Gott Ansehen zu haben. Wir sehen auch, wenn wir hier ein paar Menschen vergleichen, zum einen haben wir hier diese Herodias, die wirklich aufs Böse aus ist, ja, aber dann auch diesen Herodes, der gar nicht will, theoretisch, aber es ihm einfach nicht genug wert ist, das Leben dieses Mannes, um seine Ehre zu opfern. Und ja, auch so einer, ja, macht sich genauso schuldig am Tod dieses Mannes, ist deshalb genauso schuldig vor Gott am Ende. Und ebenso dieses Mädchen, das doch nur auf ihre Mutter gehört hat. Nein, auch das ist keine Ausrede. Alle drei haben sich schuldig gemacht. Tod dieses Mannes. Ja, was haben wir zu erwarten? Oder könnten wir erwarten in der Welt? Eben, dass du gehasst und getötet wirst. Ja, und das klingt übertrieben, aber Jesus sagt genau das. In Johannes 15. Er bereitet uns darauf vor. Johannes 15 ab Vers 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Und ich springe zu Kapitel 16, Vers 1. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Also Jesus bereitet seine Jünger und alle seine Nachfolger auf so etwas vor. Und natürlich, wie gesagt, ich weiß, wir sitzen oder stehen jetzt hier und es wirkt sehr unrealistisch, dass das in nächster naher Zukunft zu erwarten ist. Ja, das ist mir bewusst. Und doch, glaube ich, hat es mindestens zwei Arten auch für uns einen Wert. Erstens, ja, Jesus sagt hier, ich sag's euch vorher, damit ihr nicht überrascht seid, wenn es passiert. Aber auch zweitens, bin ich überzeugt, sollte das unseren Blick auf diese Welt einfach ändern. Und zwar auf die Frage, wie sehr sollte ich wirklich mein Selbst, mein Ich, meine Ehre in dieser Welt suchen, in der mir das eigentlich vorhergesagt ist? Und wie viel mehr sollte ich jetzt schon anfangen, meinen Schatz im Himmel zu sammeln, anstatt auf Erden? Denn das führt uns auch zum letzten Punkt, den ich hier noch betrachten möchte. Ich habe es schon zu Ende gelesen. Aber gerade bei den letzten Versen, ja, diesem Tod des Täufers, war mein erster Gedanke, was für ein unwürdiges Ende für so einen großen Mann, oder? Einfach mal kurz so spontan im Gefängnis, ohne dass das jemand mitkriegt, kurz enthauptet und diesen Kopf dann mitgenommen, um ihn vor einer Festgesellschaft einem Mädchen zu geben, zur Belustigung der Menge. Was für ein unwürdiges Ende. Johannes blieb am Ende in dieser Welt wirklich keine Ehre übrig, oder? Aber das sollte uns umso mehr eben genau diesen Punkt lehren und klar machen. Unseren Schatz eben nicht auf Erden zu sammeln, wo Motte und Rost ihn fressen, sondern im Himmel, wo weder ja, Motte noch Rost fressen, noch Diebe nachgraben und stehlen, wie Jesus sagt. Es sollte uns auch in dieser Zeit das lehren. Auch, ja, ich weiß, wir haben nichts, voraussichtlich nicht zu erwarten, in der kommenden Woche enthauptet zu werden. Aber frage dich, wenn es so wäre, wäre dein Leben dem angemessen? Ist deine Lebensausrichtung dem angemessen? Könntest du dann sagen, ja, ich habe meinen Schatz im Himmel, deshalb, und ich will nicht sagen, ja, dass ich jetzt soweit wäre, diese Leidensbereitschaft zu jeder Zeit aufzubringen. Ja, Gott muss uns dafür helfen. Aber ist mein Leben so ausgerichtet, dass es dem, ja, damit übereinstimmt, mit dieser Weltsicht? Meine Ehre und mein Reichtum eben im Himmel zusammen. Dafür möchte ich Kolosser 3 nochmal aufschlagen. Wenn nun der Christus auferweckt war, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das ist eben die Aufforderung an uns, dort unsere Schätze zu sammeln und in dieser festen Hoffnung, es kommt der Tag, an dem sich das alles auszahlen wird, selbst wenn ich ein Ende nehmen würde, wie Johannes der Täufer. Und das fordert uns eben natürlich dafür aus, unsere Zeit und unser Leben mehr ins Reich Gottes als in mein persönliches Reich zu investieren. Es fordert von mir in Zeiten der Verfolgung, aber eben auch jetzt in Zeiten ohne Verfolgung. Aber gerade dieser Bericht des Johannes mahnt uns auch in einer anderen Art dazu. Das ist mein Schlussgedanke. Es mahnt uns, für das Ewige zu leben. Und es mahnt uns auch, diese Geschichte, damit nicht lange zu warten. Jesus sagt ja, das kann jedem in dieser Welt geschehen. Und das heißt auch, alle, die gottesfürchtig leben wollen in der jetzigen Weltzeit, werden Bedrängnis erfahren. Und das sollten wir glauben, auch wenn die Zeiten friedlich sind. Und das beste Bild dafür ist für mich auch die englische Reformation. Ich hatte vorher erzählt von König Heinrich VIII., der aus selbstsüchtigen Motiven die Reformation in Teilen begünstigt hat in England. Aber nach seinem Tod wurde sein 9-jähriger Sohn, König Edward VI., König. Und er wurde von gläubigen Protestanten erzogen und setzte deshalb voll und ganz die Reformation in England durch, schaffte katholische Irrlehren ab und ließ offen das Evangelium im ganzen Land predigen. Und Männer wie Latimer eben nutzen diese Gelegenheit, um mit aller Kraft durch das Land zu ziehen, um das Evangelium auch wirklich jetzt unters Volk zu bringen, dass es nicht nur in den Gesetzen verankert ist, sondern wirklich in den Herzen. Von einem habe ich gelesen, dass er in dieser Zeit teilweise 1, 2, 3 Mal am Tag gepredigt hat. Sie nutzten die Zeit, um das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Und sie taten gut daran, denn obwohl sie es nicht wussten, die Zeit war knapp. Die Zeit war knapp. Denn nach 6 Jahren starb dieser dann 15-jährige Junge plötzlich an einer tödlichen Krankheit und seine Halbschwester wurde Königin über England. Maria die Erste, auch Maria die Katholische oder Maria die Blutige genannt. Und sie setzte wieder vollkommen den Katholizismus durch und ließ um die 280 protestantische Prediger und auch einfach Gläubige auf dem Scheiterhaufen hinrichten. Die Zeit war knapp und sie endete abrupt. Und mir ist das immer ein starker Aufruf: Wieg dich nicht in der Selbstsicherheit, dass du für immer Zeit haben wirst. Die Zeit kann schneller vorbei sein, als du dachtest, das Evangelium in die Welt zu tragen. Jesus sagte von sich selbst: Ich muss die Werke tun, die Werke meines Vaters tun, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann. Und auch das sollten wir uns als Ermahnung nehmen. Damit bin ich am Ende angelangt. Noch kurz zusammenfassend, was lehrt uns diese Geschichte, auch in der jetzigen Zeit? Einfach diese Erwartungshaltung, ja. Wenn ich treu sein will, kann es mir geschehen, ja, dass ich in dieser Welt anecke, ja, dass ich respektiert werde, aber auch, dass ich gehasst werde und dass mir am Ende keine Ehre bleibt. Und das sollte uns anspornen, erstens uns danach zu streben, Gott zu fürchten anstatt Menschen, um in solchen Situationen bestehen zu können, unseren Schatz im Himmel zu sammeln und nicht auf Erden und zuletzt die Zeit auszukaufen, weil die Tage böse sind. Amen.